eigentlich schon länger die Rede. Schon viele Jahre lang. Und auch die rot-grüne Regierung war auf dem Feld bisher ja nicht einfach unfähig. Die Rentenkürzungen und im Zusammenhang damit die Riester-Rente, also die Verpflichtung der Leute, dass sie neben der öffentlichen Rente, in die sie schon reinzahlen, für eine zweite private Rente Geld abführen, die Kürzungen der öffentlichen Rente auffangen soll. Das Hartz-Konzept, bei dem die Vermittlung von Arbeitslosen radikalisiert werden sollte, mit dem sie in neue Jobs gedrückt werden sollten, auch wenn sie die nicht mögen, auch wenn sie eine deutliche Schlechterstellung des bis dahin üblichen Niveaus ihrer Beschäftigung und Entlohnung gewesen ist. Alles das und manches andere ist die ganzen Jahre über schon passiert. Und wenn man sich für sich nimmt, die Maßnahmen, die jetzt unter dem Titel Agenda 2010 von der Regierung auf die Tagesordnung gesetzt werden, dann sind sie, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt vollständig aufzähle, es handelt sich um die Aufhebung des Kündigungsschutzes, erstens für die über 55-Jährigen oder die Durchlöcherung desselben, zweitens die Beseitigung des Kündigungsschutzes für kleine Firmen und Neueinstellungen in kleinsten Firmen. Zweitens handelt es sich um die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe und der gemeinsamen Orientierung dieser beiden Einrichtungen auf Sozialhilfeniveau. Drittens die Limitierung der Bezahlung von Arbeitslosengeld, also das, was als Versicherungsleistung eingekauft wird vom Arbeitnehmer, der Beiträge in die Arbeitslosenkasse bezahlt. Die Begrenzung der Bezahlung von Arbeitslosengeld auf 12, höchstens im Fall von älteren Arbeitnehmern auf 18 Monate und nicht wie bisher auf Dreifache davon. Dann die gleichzeitig in Gang gebrachte Reform des Gesundheitswesens. So, jetzt habe ich im Wesentlichen die Sachen, meine ich, beieinander. Es gibt so Nebenfelder noch, die Meisterpflicht bei Gewerbeeröffnungen in bestimmten Handwerksbereichen soll wegfallen und Ähnliches. Also, diese verschiedenen Maßnahmen, jede für sich, ist auch wieder so ein Schritt. Und schon da ist es durchaus am Platz, darauf hinzuweisen, dass das ewige Schritt bei Schritt immer wird nur was Kleines abgeknapst an irgendeiner Stelle. Immer wieder wird die materielle Lage der Leute verschlechtert in einer Weise, von der man sagen kann, naja, das wäre doch irgendwie aushaltbar. Ja, auf die Dauer sind aber die vielen kleinen Schritte auch eine grundsätzliche Veränderung der sozialen Landschaft. Nur im Fall der Agenda 2010 ist es nicht so, dass halt nochmal so eine Sorte kleiner Schritte und kleiner Veränderungen vorgenommen werden und die Leute sich halt wieder an irgendwas Neues gewöhnen müssen, sondern diese Agenda 2010, dieses Zukunftsprojekt der deutschen Sozialdemokratie, das ist schon gemeint als der Systembruch. Das ist gemeint und wird vorgestellt als, jetzt muss es ganz anders zugehen als bisher. Jetzt hört sich das auf, das, wie bisher Sozialstaat gemacht worden ist. Die Regierung inszeniert, also der Kanzler ist da im Wesentlichen der Akteur, der Kanzler inszeniert diese Neuigkeit auch auf die zu ihr passende Weise. Er bringt das Ganze ein als so, jetzt ist Schluss mit dem Rumreden, jetzt ist Schluss mit dem Konsens suchen. Eingeleitet hat er die Verkündigung dieses neuen Plans, indem er mit Getöse das sogenannte Bündnis für Arbeit platzen ließ. Er hat dort die Gewerkschaften vor die Tatsache gestellt, dass er jetzt was verlangt, dem sie nicht zustimmen können. Und dann hat er absichtlich den Gang, den Weg verlassen, mit dem das bisher üblich war. Da wird erstmal was verlangt und dann sagen die, da können sie nicht zustimmen und dann bemüht man sich um einen Konsens. Und die Konsensbereitschaft der deutschen Gewerkschaften war schon immer ziemlich groß. Und mit der Bereitschaft der Gewerkschaften, Verschlechterungen hinzunehmen und ihnen sozusagen das Etikett zu lassen, sie hätten Schlimmeres verhindert. Mit dem Gedanken hat man sie zu manchem schon gebracht. Und selbstverständlich wird man sie zum nächsten Schritt auch bringen, wenn man wollte. Es ist also jetzt der gewollte Bruch mit dem Konsensverfahren, wenn der Kanzler antritt und sagt, die sind dafür nicht zu haben, die Vorstellungen, hat er da gesagt, der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite liegen so weit auseinander, die sind nicht konsensfähig. Dann entscheidet eben er ohne Konsens, was das Land braucht. Und wenn die Gewerkschaften dem nicht zustimmen, dann ist es denen ihr Problem und nicht dem Kanzler sein. Ein schönes Dokument ist es auch. Wenn auf einmal die Tour, wie die Arbeiter in der Vergangenheit funktional gehalten worden sind und wie mit ihrer Organisation und mit der Zustimmung ihrer Organisation jede nötige Verschlechterung durchzubringen war, wird das auf einmal als, das ist doch ein einziges Hindernis für geradliniges Regieren, das ist doch eine einzige Bremse für die Durchsetzung des Nötigen und man muss aufhören mit dieser Konsensrepublik. Ja, wer Zeitungen liest, weiß, die Konsensrepublik ist zu einem Schimpfwort geworden. Und wenn man sagt, man muss aufhören mit dem Konsenswesen, dann steckt darin ja auch eine Botschaft. Nämlich, das, was das Land braucht, das, was Deutschland voranbringt, schließt halt die Schädigung gewisser Leute ein. Manche darf man nicht fragen, ob sie dafür sind, wenn man das auf den Weg bringen will, was für die deutsche Wirtschaft jetzt ansteht. Wir müssen die Interessen, die die Gewerkschaften vertreten, unterbuttern. Insofern ist diese Agenda 2010 und ihre Begründung eine Abrechnung mit dem Sozialstaat, wie ihn die SPD 100 Jahre lang erkämpft hat. Kann auch anders sein. Es ist eine Abrechnung der SPD mit dem, wofür sie ewig gestanden ist. Die Partei distanziert sich von dem Projekt, ja, das sie mit ihren Worten so ausgedrückt hat, man muss die freien Kräfte des Marktes, man muss den Raubtierkapitalismus zähmen, damit eine humane und menschenwürdige Gesellschaft entsteht. So haben die geredet. Und jetzt sagen sie, damit haben wir was falsch gemacht. Diese Zähmung war ein Fehler. In der Errichtung des Sozialstaats, den eben die Sozialdemokraten da erkämpft haben oder mit Regierungsmacht herbeiregiert haben, in dem Sozialstaat war anerkannt, dass die Arbeiter vom Lohn nicht leben können. Ja, das ist erst vor kurzem bei uns verhandelt worden, wie ich dieses Buch vorgestellt habe, das Proletariat. Das nützt jetzt aber nichts, das muss man es halt nochmal machen. Im Sozialstaat, in der Einrichtung von diesen Sozialkassen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, in diesen Kassen, dass es die braucht, darin ist anerkannt, darin ist sozusagen zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiter ohne diese Kompensationsbezahlungen für die Phasen, wo sie kein Geld verdienen, dass sie dann ohne das vom Lohn nicht leben könnten. Oder anders ausgedrückt, dass der Lohn überhaupt kein Lebensmittel ist, wird eigentlich darin ausgedrückt. Denn wenn der Lohn nur zum Leben taugt, wie schäbig auch immer, wenn der Lohn nur zum Leben taugt unter der Bedingung, dass politisch nachgeholfen wird, dass politisch nachkorrigiert wird, dann taugt er an und für sich von sich aus nicht zum Leben. Und er wird ja tatsächlich auch nicht bezahlt, damit der Arbeitnehmer lebt, sondern er wird bezahlt, damit der Unternehmer Arbeit kriegt. Möglichst billig. Dass der Arbeitnehmer davon leben muss, das ist mehr sein Problem. Und dass er davon nicht leben kann, das ist die Eigenschaft des Lohns, dass er nie dazu reicht, dass der Arbeitnehmer oder der Lohnarbeiter, dass der mit seinen Lohnzahlungen Vermögen bildet, reich wird und insofern für alle Überraschungen und alle Unfälle des Lebens halt gewappnet ist, wie es ein Mensch in der Welt des Eigentums am besten ist. Nämlich, wenn er viel Eigentum besitzt. Alles, das ist anerkannt, wenn ein Sozialstaat eingerichtet wird. Erinnern wir uns, was er war überhaupt, der glorreiche Sozialstaat. Die Einrichtung, von der jetzt gesagt wird, die sei ein Problem für uns geworden. Was war er überhaupt? Er war doch gar keine Wohltat, in dem Sinn, dass den Lohnabhängigen, die vom Lohn, so wie er geht und steht, nicht leben können, dass denen geholfen worden wäre, in dem Sinn, dass sie was gekriegt hätten obendrauf. Dass sie mehr gekriegt hätten, als was bei ihnen sowieso an Zahlung anfällt. Der ganze Sozialstaat war doch gar nichts anderes gewesen, als dass der Staat Zwangskassen organisiert. Mit denen er die Leute zu einer Vorsorge zwingt, die sie von sich aus nicht bringen würden. Weil ihr Lohn dafür gar nicht reicht, dass man das tut. Sie zu einer Vorsorge zwingt, die nötig ist in ihrer Lage, aber zugleich nicht möglich für sie. Und mit dem staatlichen Zwang, ihr seid automatisch in die Sozialkassen integriert. Jeder, der einen Job hat, muss dafür Geld abdrücken. Mit diesem Zwang wird dem Lohn abverlangt, was er eigentlich nicht leistet. Nämlich, er muss für alle Mitglieder der Arbeiterschaft zum Leben reichen. Und wie reicht er? Indem eine Umverteilung zwischen denen organisiert wird, die Lohn beziehen, und denen, die aus subjektiven oder objektiven Gründen keinen beziehen. Objektive Gründe sind, es gibt gerade keinen Unternehmer, der sie brauchen kann. Kein Interesse an der Arbeitsleistung dieses oder jenen Arbeitnehmers, bei uns sind es im Moment 4 Millionen. Subjektive Gründe, der Mensch ist krank. Er kann kein Geld verdienen, weil er einfach sich nicht zur Verfügung stellen kann, weil er nicht leistungsfähig ist. Drittens, der Mensch ist alt und kein Kapitalist mag ihn mehr gebrauchen, weil die Jungen einfach mehr in Saft und Kraft stehen und leistungsfähiger sind. Für die Fälle wird der Lohn umverteilt innerhalb der Klasse und nur innerhalb der Klasse, so dass für die, die kein Geld verdienen, auch immer Geld da ist. Und wo kommt es her? Von denen, die Geld verdienen. Es wird der Lohn derer, die Lohn empfangen, umverteilt. Und jetzt kommt das Neue. Jetzt wird genau diese Umverteilung, die nötig war, weil Lohnarbeit mit Armut verbunden ist, jetzt wird genau diese Umverteilung, die es gibt wegen der Armut der Arbeiter, zum Grund der Armut heutzutage erklärt. Ja, das Zwischenglied ist unbezahlbar. Das, was man mal erfunden hat, weil die Lohnarbeiter arm sind und damit sie mit der Armut zurechtkommen, das wird neuerdings erklärt zu der Ursache ihrer Armut. Nämlich, diese elende Umverteilung von Lohn, der für jeden Einzelnen nicht dazu reicht, dass er für die Zukunft vorsorgt, aber staatlich erzwungen dann doch reichen muss. Diese elende Umverteilung wird als eine unerträgliche Kostenbelastung ins Auge gefasst. Und die Kostenbelastung wird als Ursache zur Ursache dafür erklärt, dass so viele Leute keine Arbeit haben, also so wenig Lohn verdient wird. Schauen wir uns mal an, wie da argumentiert wird und gehen es Schritt für Schritt durch. Ich nehme jetzt die Rede des Kanzlers, also den Schröder, seine Rede vom 15. März. Aber die späteren Reden, also die auf dem Parteitag jetzt vor 3-4 Tagen, die sind alle gleich. Insofern ist ziemlich gleichgültig, welche man da hernimmt. Also das liest sich jetzt so. Der Kanzler fragt allen Ernstes, ist unser Sozialsystem der heutigen Situation noch angemessen? Kommen seine Argumente. Die Struktur, zitiere ich, die Struktur unserer Sozialsysteme ist seit 50 Jahren praktisch unverändert geblieben. An manchen Stellen, etwa bei der Belastung der Arbeitskosten, führen Instrumente der sozialen Sicherheit heute sogar zu neuen Ungerechtigkeiten. Zwischen 1982 und 1998 sind die Lohnnebenkosten von 34 auf 42% gestiegen. Daraus ergibt sich nur eine Konsequenz. Der Umbau des Sozialstaats und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei geht es nicht darum, ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozialstaats zu erhalten. Deshalb brauchen wir durchgreifende Veränderungen. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Wir müssen aufhören, das ist der Kern dessen, was wir vorschlagen, die Kosten von Sozialleistungen, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommen, immer nur und immer wieder dem Faktor Arbeit aufzubürden. Nehmen wir es durch. Er sagt, die Sozialsysteme, die Sozialversicherungen, die doch mal eingeführt worden sind, um Gerechtigkeit zu schaffen, sind heute die Quelle neuer Ungerechtigkeit. Warum? Weil zwischen 1982 und 1998 sind die Lohnnebenkosten von 34 auf 42% gestiegen. Frage, was ist denn eigentlich los, wenn die Lohnnebenkosten von 34 auf 42% steigen? Was hat sich denn verändert? Im Grunde weiß es jeder. Die Veränderung besteht doch nicht darin, dass die Leistungen der Sozialkassen von 82 bis 98 verdoppelt worden sind. Dass die Renten so enorm gestiegen sind, dass die Krankenkassen so enorme Leistungsverbesserungen bewirkt haben. Nein, es ist gar kein so ein Geheimnis. Es sind einfach immer mehr Leute arbeitslos geworden. Und deswegen, weil immer mehr Leute arbeitslos geworden sind, deswegen steigen die notwendigen Leistungen aus den Töpfen und schrumpfen die Einzahlungen in die Töpfe. Also müssen die Beiträge erhöht werden, wenn Leistungen irgendwie aufrechterhalten werden sollen. Was zeigt sich also überhaupt an dieser Zahl von 34 auf 42% gestiegen? Darin zeigt sich zuallererst der Fortschritt des Kapitalismus in diesem Land. Wie ist denn gekommen dazu von 0 auf 4 Millionen oder 4,5 Millionen Arbeitslose? Wie ist denn das passiert? Alle diese Leute oder die meisten davon sind irgendwann von Unternehmern entlassen worden. Sie sind entlassen worden. Warum? Weil Unternehmer es hingekriegt haben, ihr Geschäft mit weniger Arbeitskräften abzuwickeln. weil sie rationalisiert haben, weil sie moderne Technik eingesetzt haben, um Lohnkosten zu sparen und dadurch ihre Gewinnmasche zu vergrößern. Wenn es jetzt 4,5 Millionen Arbeitslose gibt, dann sind 4,5 Millionen, es fehlt ja an nichts, es wird ja nicht weniger produziert als 1982. Dann sind von 0 auf 4,5 Millionen Leute überflüssig gemacht worden, durch lauter Steigerung der Produktivität der Arbeit, die an und für sich ein Segen sein könnte, aber im Kapitalismus einen einzigen Zweck verfolgt: die Kosten des Betriebs zu senken, damit die Überschüsse steigen. Dadurch, also durch den Erfolg des Modernisierens in den Betrieben, durch den Erfolg dessen, worum es in unserem Land geht, fällt der Gesamtlohn der Arbeiterklasse immer kleiner aus. Und in dem Maß, in dem der Gesamtlohn der Arbeiterschaft kleiner ausfällt, wird das Umverteilen natürlich ja immer elendere Angelegenheit. Die einen kriegen immer weniger Leistung und die anderen müssen immer höhere Beiträge bezahlen. Also, es ist kein Unglück, es ist kein Misserfolg, es ist gerade der Erfolg des kapitalistischen Wachstums in unserem Land, der zu dem Umstand führt, dass die Arbeiterklasse einen immer größeren Teil von sich aus dem Lohn miternähren muss, der als Ganzer sinkt. Jetzt zweite Frage: Was ist los, wenn die Beiträge zu einer kaum mehr tragbaren Belastung für die Arbeitnehmer werden? Ja, alles mit Vorsicht genießen. Aber nehmen wir den Satz mal so, wie er ist und wie ihn der Schröder sagt. Die Beiträge in die Sozialkassen werden zu einer kaum mehr tragbaren Belastung für die Arbeitnehmer. Einerseits, warum steigen die so? Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Halt wegen der zynischen Regelung, dass die Armut, die mit der Lohnarbeit einhergeht, den Mitgliedern der Arbeiterschaft aufgebürdet werden, die noch Geld verdienen. Wenn es weniger werden, relativ zur Gesamtzahl der Arbeitnehmer, naja, dann steigt deren Belastung. Was aber sagt es, wenn die Arbeitnehmer diese Belastung nicht mehr tragen können? Dann sagt es eigentlich, der Lohn des gesamten Kollektivs von der Lohnarbeiter ist zu gering, als dass die Arbeiterschaft davon leben könnte. Und anders ausgedrückt, der Lohn jedes Einzelnen ist zu gering, als dass er sich die Vorsorge, die nötig ist, leisten könnte. Wenn der Kanzler schon Mitleid mit denen hat, die immer zu die Sozialbeiträge abdrücken müssen, und sich's nicht mehr leisten können, die Sozialbeiträge aufzubringen, dann ist es die Auskunft, die können sich die für sie selber nötige Vorsorge im Grunde nicht mehr leisten. In dem Lohn, den Sie kriegen, und in dem Lohn, den das ganze Kollektiv kriegt, sind die notwendigen Lebensmittel, die für ein ganzes Arbeiterleben reichen, einfach nicht drin. Aber, und das ist ja das andere Schöne an diesem Kanzlerzitat, wenn der schon Mitleid mit dem Beitragszahler äußert, der sich diese hohen Beiträge nicht mehr leisten kann, dann ist er schon halb auf der anderen Seite. Und das alles geht über das Wort Faktorarbeit. Ich lese die Stelle nochmal vor. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum ertragbaren Belastung geworden ist. Und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Wir müssen aufhören, die Kosten von Sozialleistungen immer und immer wieder dem Faktor Arbeit aufzubürden.
Wohlgemerkt, mit dem Wort Faktorarbeit sind wir ja ganz woanders.
Erst hört sich's noch an, als der Kanzler macht sich Sorgen um die armen Arbeitnehmer, die so hohe Beiträge abdrücken müssen. Im nächsten Wort sagt er, wir haben den Faktorarbeit so arg belastet. Was ist denn jetzt der Faktorarbeit? Ja, das weiß man schon, Faktor ist Kostenfaktorarbeit. Jetzt kaum spielt er an auf die Not derer, die die Beiträge bezahlen müssen und nicht bezahlen können. Oder sich hart tun, das abzuzweigen, das Geld. Ist er schon bei der anderen Seite, nämlich bei den Unternehmern, die den Lohn zahlen. Nicht den Arbeitnehmern, von denen er sagt, die armen Leute können die Beiträge kaum aufbringen, sondern den Unternehmern ist der Sozialstaat nicht mehr zuzumuten. Die Lohnnebenkosten sind ja Kosten, die gar nicht der Arbeiter trägt, so redet er jetzt, sondern der Unternehmer. Und den muss man schonen. Das ist die Botschaft A. Die Wahrheit ist es nicht, denn die Unternehmer zahlen ja die Sozialbeiträge gar nicht. Jetzt wird es erst richtig lustig. Der Kanzler sagt, wir belasten den Faktor Arbeit zu arg, denkt also an die Unternehmer, die das Geld nicht zahlen sollen. Die Wahrheit aber, die zahlen es gar nicht. Es ist doch ein Abzug vom Lohn, aus dem die Sozialkassen bestückt werden. Und dass der Abzug vom Lohn so organisiert wird, dass er hälftig aus dem Nettolohn bezahlt wird und hälftig als sogenannter Unternehmerbeitrag bezahlt wird, ändert ökonomisch gesehen überhaupt nichts daran, dass beide Teile Lohn sind. Man kann jederzeit sagen, ja, in Deutschland ist es paritätisch organisiert und da zahlt die Hälfte der Arbeitgeber auf den Lohn drauf und die andere Hälfte der Arbeitnehmer vom Lohn runter. Rentenbeitrag, Krankenkassenbeitrag etc. Nur die ökonomische Wahrheit ist es nicht. Für einen Unternehmer muss sich die Gesamtsumme aus Lohn und Lohnnebenkosten rentieren, damit er die Leute beschäftigt. Und wenn sich die Gesamtsumme nicht als lohnende Kost für ihn erweist, aus der er einen Gewinn macht, dann findet die Beschäftigung überhaupt nicht statt. Also, dass das so organisiert ist, dass das den Namen kriegt, hälftig so, das mag schon sein. Aber ökonomisch gesehen ist es kein Unterschied. Die Gesamtsumme muss eine lohnende Kost sein und die Gesamtsumme ist insofern Lohnkost des Unternehmers. Unter welchen Titeln die dann verbucht wird, ist eigentlich völlig wurscht. In Wahrheit ist es Lohnkost des Unternehmers und sie wird dem Arbeiter abgezogen. Sie wird dem Arbeiter abgezogen von seinem Lohn und ausgezahlt kriegt er bloß einen Lohn, der vermindert ist um a. die Lohnnebenkosten, die der Unternehmer unter dem Titel Lohnnebenkosten und b. vermindert um die Summe, die der Arbeitnehmer unter dem Titel Sozialbeiträge aus dem Lohn wegzahlt. Und C, vermindert ist um die Steuern. So, und den Rest zieht er überhaupt los. Jetzt haben wir also die Lage, es werden die Unternehmer als Opfer des Sozialstaats hingestellt, die den überhaupt nicht bezahlen. Es wird gesagt, die müssen den Sozialstaat, die können sich den Sozialstaat kaum leisten. Dabei leisten sie ihn sich überhaupt nicht, sondern es ist ein Abzug am Lohn. Was ist also dann der Gedanke? Der Gedanke ist, sozusagen, das Geld, das der Staat den Arbeitern abzieht, könnte er doch den Unternehmern sparen. Man denkt sich das so. Als ob der Lohn, der eigentliche Lohn, der richtige Lohn, bloß das wäre, was der Unternehmer dem Arbeiter zahlt und der Arbeiter auch kriegt. Dass für ein ganzes Arbeiterleben einfach mehr Lohn nötig ist, als das, was er als Nettolohn am Monatsanfang oder Ende kriegt. Dass fürs ganze Arbeiterleben halt auch die Vorsorge für diese Phasen, wovon man nicht in der kein Geld verdient wird, nötig ist.
Das wird betrachtet als,
das hat doch eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun.
Dafür müssen wir doch eigentlich keinen Lohn bezahlen. Lohnzahlung würde doch reichen, wenn man nur von Monat zu Monat, wenn man nur von Zahl, wenn der Mensch von Zahltermin zu Zahltermin davon leben kann, das wäre doch der eigentliche Lohn. Und alles andere ist eine Unkost, die man den Unternehmern eigentlich nicht zumuten kann. Also alles andere ist zwar auch Lohn und muss Lohn gewesen sein, sonst wäre es nie bezahlt worden und wird dem Arbeiter vom Lohn abgezogen. Aber die Idee heißt, man könnte auch den Lohn so weit senken, dass die Unternehmer insgesamt viel weniger Lohn zahlen müssen, nämlich bloß so viel, wie die Arbeiter netto plus Steuern rauskriegen. Das Ganze wird jetzt betrachtet als, das schafft neue Ungerechtigkeiten, denn die Maßnahmen, so denkt der Schröder, so redet er, die Maßnahmen, mit denen wir Gerechtigkeit in die Gesellschaft bringen wollen, mit denen wir die unterprivilegierte Lage der Arbeiter, ihr ewig unsichere Existenz aushaltbar machen wollen, diese Maßnahmen schaffen neue Ungerechtigkeiten, denn sie schließen viele vom Geld verdienen können aus, oder wie er es hier sagt, denn die Nebenkosten wirken auf der Arbeitgeberseite als Hindernis, mehr Beschäftigung zu schaffen. Nach der Seite eine glatte Lüge. Es ist das Anliegen und den Standpunkt, Beschäftigung schaffen, gibt es überhaupt nicht in der Wirtschaft. Kein Unternehmer schafft Beschäftigung und kein Unternehmer scheitert an dem Anliegen wegen irgendwas, zum Beispiel zu hoher Lohnnebenkosten. Das ganze Ding gibt es gar nicht. Die Unternehmer beschäftigen Leute und sie beschäftigen sie immer so kostengünstig wie geht und sie beschäftigen immer so wenig wie irgend möglich, weil das günstig ist für ihr Bilanz. Und die wenigen, die sie beschäftigen, die nützen sie so intensiv aus, wie es wieder möglich ist. Denn auch das ist, das schafft die Gewinne. Und am Schluss kommt als Beschäftigung genau das heraus, was sich für Unternehmer lohnt. Immer so wenig wie möglich, so viel benutzt, so intensiv, so wenig bezahlt wie möglich, so intensiv genutzt wie möglich. Man merkt schon, es wird mit dem Projekt, wir kürzen den Sozialstaat. Wir hören jetzt auf mit dem ewigen Ausgleichen. Wird ein Versprechen verbunden. Nämlich, wir schaffen eine neue Gerechtigkeit. Nicht mehr die Gerechtigkeit, dass Leute, die Lohn arbeiten, auch ein gesichertes Leben haben sollen. Wir schaffen eine neue Gerechtigkeit, wir bekämpfen, so redet er, wir bekämpfen den Ausschluss. Von wem? Von denen, die keine Arbeit finden. Wie? Indem wir die Leute radikal verbilligen. Denn wenn wir sie verbilligen, dann beschäftigen die Unternehmer mehr Leute und es wachsen die Chancen, dass wieder mehr Leute Geld verdienen können. Nach dieser Seite keine Wahrheit. Was stimmt ist, wenn die Leute verbilligt werden und der Unternehmer die Arbeit für weniger Geld kriegt als gestern, dann bleibt bei ihm mehr übrig. Das stimmt. Dann hat er mehr in der Tasche. Aber ob das in
Beschäftigung neuer Arbeitskräfte übersetzt wird, oder in neue Maßnahmen der Rationalisierung, damit man weniger Arbeitskräfte bezahlen muss und noch konkurrenzfähiger am Weltmarkt wird. Oder ob es übersetzt wird in, man investiert im Ausland oder sonst wo. Oder ob es übersetzt wird in, man geht an die Börse, anstatt zu neue Industrien bezahlen. Ja bitte, das ist die freie Entscheidung der Unternehmer und die machen das nach dem Gesichtspunkt dessen, wie sie am meisten Geld verdienen, aber überhaupt nicht nach dem Gesichtspunkt, wie am meisten Arbeitsplätze entstehen. Den Standpunkt gibt es überhaupt nicht. Insofern ist eines sicher und das andere ein verlogenes Versprechen. Sicher ist, dass die Leute billiger werden. Und ob es dann auch mehr Arbeit, also mehr Chancen zum Geldverdienen gibt,
ja, das ist ja die Frage.
Und bei allem zusammen ist es eine interessante Beschlusslage im Punkt Sozialstaat. Man sagt von Sozialstaat, ja, er war die große Errungenschaft der Sozialdemokratie. Man sagt heute, der Sozialstaat sei gescheitert. Er habe versagt. Ja, in der Süddeutschen Zeitung steht zum Beispiel der wunderbare Satz. In der Kommentierung vom Kanzler seiner Rede schreiben die: Der deutsche Sozialstaat hat trotz seiner jährlichen Milliardenausgaben nicht verhindern können, dass weit mehr als 4,5 Millionen Menschen ohne Arbeit sind. Und rund die Hälfte von ihnen dauerhaft. Schreiben die in der Zeitung neu. Der Sozialstaat hat nicht verhindern können, dass Leute arbeitslos sind. Ja bitte, weil sie arbeitslos sind, ist er gegründet worden. Und zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Das kann der gar nicht. Was der Sozialstaat macht, ist, er geht mit der Armut um, die mit Lohnarbeit verbunden ist. Der Sozialstaat verhindert die Armut nicht. Er geht mit ihr in der Weise um, das habe ich ja eingangs erzählt, dass sie umverteilt wird unter den Betroffenen und dadurch für alle irgendeine Versorgung zustande kommt. Aber der Sozialstaat konnte und kann nie die Arbeitslosigkeit beseitigen, dann kann er aber auch nicht dran scheitern an der Aufgabe. Jetzt stellen die ihn vor die Aufgabe. Und was ist der Schluss aus diesem Gedanken? Der Sozialstaat ist gescheitert. Kannst du ja mal so rumlesen. Der Sozialstaat ist gescheitert. Er sollte das Elend, das mit der Lohnarbeit verbunden ist, korrigieren. Durch seine traurige Umverteilung innerhalb derer, die alle so knapp dran sind. Er sollte das Elend korrigieren. Jetzt kommt raus, er hat das Elend nicht beseitigt. Jetzt sagen die als Schluss draus, dann soll man auch den Versuch aufgeben. Dann war es auch verkehrt zu probieren, das mit Lohnarbeit verbundene Elend zu beseitigen. Die kommen zu dem Schluss, dass die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar sind. Dass also die Armut so groß geworden ist, dass die Sozialsysteme am Umverteilen scheitern. Und das sagen sie nicht, das ist ja ungeheuerlich, wie groß die Armut geworden ist, da muss man die Armut beseitigen, sondern sagen sie, dann muss man den Versuch, die Armut durch Umverteilung zu mildern, beseitigen. Die Armut, die können wir uns schon leisten, ihre Finanzierung können wir uns nicht mehr leisten. Und sie kommen zu dem Schluss, es geht wirklich nicht, die mit der Lohnarbeit verbundene Not zu beseitigen. Das war sowas wie ein systemwidriger Eingriff, der sich heute rächt. So liest sich das jetzt. Also wenn man Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung liest, da ist sowieso. Ich schreibe jetzt heute als in der Kolumne, der europäische Wohlfahrtsstaat liegt in den letzten Zügen. Und übrigens von denen her, mit dem Ton, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das war doch alles eine einzige Fehlentwicklung. Deswegen wird jetzt jetzt ein bisschen die Machart der Neuerung. Deswegen wird jetzt einfach werden die sozialdemokratischen Ideale neu definiert. Der Kanzler hält Reden derart, unsere Werte, ja, so auf dem Parteitag jetzt, unsere Werte sind uralt. Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Von denen rücken wir kein Jota ab. Wir sind immer dafür gestanden, wir stehen weiterhin dafür. Die Werte sind das Edelste, was es gibt. Aber die Mittel, mit denen man die Werte in die Wirklichkeit bringt, die Instrumente ihrer Umsetzung, die ändern sich. Und jetzt definiert er die Werte so, wie sie heute passen. Auch da muss man mal, also muss man die Kombination von Unwahrheit und Zynismus, also und Unverschämtheit, die Kombination, die muss man sich richtig ein bisschen zu Gemüte führen. Das lohnt sich, das ein wenig sich vor Augen zu stellen. Er redet, der sagt solche Sätze, und die kommt man auch im Fernsehen immer wieder hören. Zum Beispiel, wir müssen auch über das System unserer Hilfen nachdenken und fragen, sind die sozialen Hilfen wirklich noch Hilfen für die, die sie brauchen? Wäre die erste primitive Antwort, ja selbstverständlich sind sie das. Sozialhilfe für einen, der nichts hat, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld für einen, der keinen Erwerb hat, die Krankenkassenleistungen für den, der krank ist, natürlich sind es Hilfen, was denn sonst? Jetzt wird offenbar Hilfe gleich ganz anders aufgefasst. Jetzt macht der das, was ich gerade wie ein Witz von der SZ vorgelesen habe. Das macht der Kanzler allen Ernstes. Der sagt, wenn man dem Arbeitslosen Geld zahlt, damit er leben kann, weil er doch arbeitslos ist und keinen Erwerb hat und kein Geld hat, also verhungert, wenn er nichts kriegt. Wenn man dem Geld gibt, hilft man dem eigentlich. Und da meint er offenbar nicht zum Leben, denn das ist ja offensichtlich, dass man das tut. Sondern da meint man, hilft man dem eigentlich, dass er wieder in Arbeit kommt. Gilt da dasselbe, wie was ich vorhin vom Sozialstaat gesagt habe. Ja, die Ersatzlohnleistungen, mit denen die Menschen über Wasser gehalten werden, wenn sie keine Arbeit haben. Diese Ersatzlohnleistungen, die helfen eh nicht, dass man in Arbeit kommt. Das ist doch eh klar. Wie sollen die denn auch? Die sind doch dafür da, dass der lebt, wenn er keine Arbeit hat. Jetzt sagt er, hilft es wieder Arbeit zu finden. Und er kommt zum Schluss, nein. Aber er weiß genau, was hilft wieder Arbeit zu finden. Die Leistungen kürzen. Das ist eine echte Hilfe. Steht ja, wie da die Gleichung, helfen heißt euch Beine machen, wie die Gleichung einfach in die Welt gesetzt wird. Man hilft denen, indem man sie in noch größere Not stürzt, als sie eh sind, dann werden sie schon wissen, was sie zu tun haben. Nämlich jede Drecksarbeit zu allen Bedingungen annehmen. Neue Definition von Gerechtigkeit. Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Ja, er redet jetzt von der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Jetzt akzeptiert er was nicht. Das hält er für erschreiende Ungerechtigkeit. Dass Leute, obwohl sie arbeiten würden, Sozialhilfe kriegen. Und andere Arbeitslosenhilfe kriegen, obwohl sie vielleicht gar nicht arbeiten wollen. Warum kriegen sie Arbeitslosenhilfe? Ja, weil sie durch frühere Einzahlungen Rechte an den Kassen erworben haben. Weil das ihr gutes Recht ist, bisher. Jetzt sagt er, so geht's nicht. Und wie geht's? Er akzeptiert noch was nicht. Ich akzeptiere auch nicht, dass Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen. Wir brauchen deshalb Zuständigkeiten und Leistungen aus einer Hand. Damit steigern wir die Chancen derer, die arbeiten können und wollen. Das ist der Grund, warum wir Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammenlegen. Und zwar einheitlich auf einer Höhe, die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entspricht. Diese Unverschämtheit zu sagen, ich akzeptiere nicht, dass Leute, die gleichermaßen in Not sind, Hilfen verschiedener Niveaus kriegen. Ja, das ist der Einstieg. Und der Ausstieg heißt, das machen wir saugerecht, die kriegen jetzt alle ganz wenig. Alle gleich wenig, das ist dann gerecht. Neudefinition von Solidarität. Früher war Solidarität, ich rede jetzt richtig in sozialdemokratischen Moraltermini, ja. Früher war Solidarität bei denen, dass die Starken den Schwachen helfen. Solidarität war, dass die, die was haben, was abgeben für die, die nichts haben. Ja, und auf die Moral und auf die gute, auf die Gesinnung hat man sich dabei nie verlassen, sondern die Solidarität hat man gleich zwangsweise organisiert. Heute heißt Solidarität, dass die Arbeitslosen an die Gesundheit der Kassen denken. Sie sollen solidarisch sein mit den Finanznöten der Kassen, aus denen sie alimentiert werden. Solidarität heißt heute, diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind, sollen sich gefälligst ein Gewissen draus machen, dass sie der Gesellschaft zur Last fallen. Sozial ist, was Arbeit schafft. Der Kanzlersatz ist derselbe, ist genau derselbe Satz, jetzt weiß ich nicht, das ist zu kompliziert, wie Sie den finden. Sozial ist heute, ja, das schaffe ich jetzt nicht. Es ist genau derselbe Gedanke, sozial ist, was den Menschen die Chance gibt, wieder Geld zu verdienen. Heutigen Abend. Das Wort sozial, vielleicht muss ich es nochmal ausdrücklich sagen, vom marxistischen Standpunkt aus muss man das Wort sozial sowieso verabscheuen. Weil es der Rücksicht auf die Opfer des Kapitalismus ist. Weil es die Rücksicht auf die Opfer des Kapitalismus im Interesse des Funktionierens des Gesamtladens ist. Sozial hieß in der Vergangenheit, man muss diejenigen, die durch unsere Wirtschaftsweise ins Elend gestürzt werden, man muss die unterstützen, damit sie funktionsfähig und willig und brav bleiben. Es hieß sozial. Und sozial hieß deswegen, also das ist die Abteilung, das muss man verabscheuen. Vernünftigerweise sollte man für eine Gesellschaft sein, in der die Menschen nicht arm werden, dann braucht man auch nicht für die Armen sorgen. Es sollte das nicht geben, dass Leute mittellos sind. Dann bräuchte es auch keine Umverteilung. Aber jetzt sind wir halt mal im Kapitalismus und reden mit den Zungen der Sozialdemokraten. Sozial war der große Wert der Vergangenheit und was war das? Sozial war, dass der Kapitalismus, die Marktgesellschaft, eine Korrektur braucht. Weil sie von selber jede Menge Opfer schafft und die nötige Rücksicht auf die Hilflosen nicht nimmt. Sozial war das Wort für, man darf es dem Markt nicht überlassen. Es war das Wort für, Korrekturen am Ergebnis der Konkurrenz sind nötig. Und jetzt heißt sozial, sozial ist, was Arbeit schafft. Und was heißt es eigentlich? Was schafft denn Arbeit? Das heißt, sozial ist alles das. Was Unternehmer in Stand setzt, mehr Arbeit gewinnbringend brauchen zu können. Das ist sozial. Also früher war sozial der Gedanke der Korrektur des Marktes. Jetzt ist sozial ist, die einzige Chance der Mittellosen ist, dass die Kapitalisten so viele Geschäfte machen, dass sie irgendwelche von denen wieder brauchen können. Jetzt ist sozial im Land immerzu das Interesse der Unternehmer absolut für dasselbe wie das Gemeinwohl halten. Alles tun, damit es den Unternehmern gut geht. Das ist sozial. Natürlich immer mit dem angehängten Schwänzchen, denn nur so werden sie wachsen, nur so werden sie wieder Arbeit schaffen und das brauchen ja wohl die Mittellosen. Den Leuten wird gesagt, euer einzige Hoffnung ist das Kapital. Und jetzt muss man dem alles zurecht machen, denn sonst habt ihr sowieso keine Chance. Das ist die neue Leitlinie der Sozialpolitik. Und das ist das ist das Moment, warum man wirklich sagen muss, das ist ein gewollter Systembruch, das ist ein gewollter Paradigmenwechsel des sozialen Gedankens. Das ist nicht halt auch wieder irgendein Schritt, sondern das ist eine veränderte Einstellung zu dem ganzen Sektor. Und weil es das ist, ist auch klar, dass mit den Maßnahmen, die jetzt angesagt sind, die Sache nicht zu Ende ist, sondern mit dem neuen Geist, der jetzt da einkehren soll, da wird man noch das eine oder andere entdecken, was auch dem Schaffen neuer Arbeitsplätze im Weg steht. Jetzt noch die ganze dritte Abteilung. Wozu ist denn das alles gut? Erstmal, warum muss es sein? Oder warum wird es gemacht? Da ist was anzuerkennen, was ernst zu nehmen. Dieses Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und das ist die Härte des Kapitalismus, dass in dem System alles und jedes, das Leben der normalen Leute, aber auch die Fähigkeit des Krämers an der Ecke was zu verkaufen, aber auch die Finanzmacht des Staates, dass alles und alles davon abhängt, ob die Geschäfte der Unternehmer gut gehen. Jetzt gehen sie schlecht. Und in dem Maß, wo sie schlecht gehen, brechen wirklich nicht nur den Leuten Erwerbsquellen weg, sondern auch dem Staat Finanzquellen. Die Steuern nehmen ab. Die Sozialkassen brauchen immer mehr Geld. Der Haushalt ist in Schieflage. Die Maastricht-Kriterien werden verletzt. Und insgesamt nimmt wirklich die ökonomische Macht des Staates in der Krise ab. Das ist einerseits absurd, aber was kann denn der Staat dagegen machen? Auch darüber ist es vor einigen Monaten hier mal gegangen. Einerseits kann er nicht sehr viel dagegen machen, denn das Geschäft der Kapitalisten, das müssen die schon selber machen. Und wenn die zu viel Kapital akkumuliert haben, wenn zu viel Geld investiert worden ist im Autosektor und in jedem anderen, als dass sich's noch lohnt, dann muss erstmal Kapital kaputt gehen in entsprechendem Umfang, ehe irgendwas wieder losgeht. Da ist der Staat auch ohnmächtig. Aber auf der Ebene der Politik wird diese Ohnmacht überhaupt nicht anerkannt. Seit der Wiederwahl der Sozialdemokraten im letzten Herbst, seitdem eigentlich gleich in den Wochen nach der Wiederwahl, ging es los, Schröder vergeigt das Land. Deutschland schifft ab und die Regierung tut nichts dagegen. Und immerzu und die Regierung hat sich eine Weile darüber herauszureden versucht, dass sie gesagt hat, ja, wir sind mit einer schlimmen weltwirtschaftlichen Krise konfrontiert, manchmal sogar ausdrücklich mit einer, die in Amerika gemacht worden ist, da können wir nichts dafür. Aber das ist für eine Regierung tödlich. Und das haben Sie ja auch erlebt. Die Ohnmacht, die mit der Krise verbunden ist, einfach hinnehmen und gelten lassen und sagen, okay, geben wir es zu, wir sind ohnmächtig. Das ist für eine Regierung undenkbar. Also,
stellt sie sich nicht objektiv zur Sache, sondern stellt sich dazu, es liegt an ihr, Deutschland wieder flott zu machen. Und diesen Schwenk, den hat der Schröder auch vorgeführt, indem er gesagt hat, es stimmt, unser Land leidet nicht nur an konjunkturellen, sondern an strukturellen Problemen. Es ist immer das strukturell, das heißt, an was, was an unserem Regieren liegt, an was, was wir falsch gemacht haben. Konjunkturell, das ist das Wegschieben von der Verantwortung von sich, da kann ich nichts dafür. Zugeben, wir leiden an einem strukturellen Problem. Das ist der Einstieg in, wir haben was falsch gemacht, wir korrigieren es. Und dann benutzt der Staat seine Macht. Und welche hat er? Er kann ja nicht den Gewinn erfinden, wenn er sich nicht einstellt. Er kann ja nicht der Börse Vertrauen spendieren, wenn die gerade keins hat. Aber er kann was. Er kann das Proletariat verbilligen im Interesse der Unternehmer. Und das macht er, und das ist, das sagen die auch richtig, unser Projekt hat den Zweck, Deutschland und Europa wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Ob das dazu reicht oder nicht. Denn auch das ist nur eine Bedingung des Geschäfts. Auch das ist nur ein Punkt der Kalkulation. Ja, jetzt sind die Lohnkosten dann billiger, als sie gestern waren. Ob das reicht, dass Unternehmer wieder Gewinne machen, die ihnen genügen und sie dann wieder Lust zum Investieren kriegen, ja, das wird man dann schon sehen. Aber der Staat stellt sich auf den Standpunkt, was anderes kann ich sowieso nicht machen, aber das kann ich machen. Dann wäre es ja fahrlässig, wenn ich die Möglichkeit fürs Kapital günstige Bedingungen zu schaffen, nicht ausnützen würde, wo doch im Land alles daran hängt, dass das Kapital floriert. Und wenn er sich dann an die Veränderung der sozialstaatlichen Bedingungen macht, dann verändert er auch gleich viel mehr als bloß eine konjunkturelle Situation. Also eine konjunkturell bedingte Notlage. Denn wenn die Gesetze jetzt dann mal neu heißen, wenn eine neue Rentenformel gemacht wird oder eine neue Formel in die Rentenformel eingebaut wird zur Absenkung, wenn das Arbeitslosengeld von 36, von 32 auf 12 Monate abgesenkt wird und so weiter und so weiter, dann ist das die neue Gesetzeslage und dann gilt es für immer. Dann ist es wirklich, dass die Regierung stellt sich der Krise gleich gar nicht in dem Sinn, Scheiße, die Kapitalisten verdienen nichts, weil sie zu viel investiert haben. Sondern gleich in dem Sinn, dass bei uns Krise ist, kommt davon, dass wir nicht noch konkurrenzfähiger gegen das Ausland sind, als wir ohnehin schon sind. Und dafür können wir was tun. Und das soll dann aber auch unsere neue Lage sein. Wer hat was davon? Die Leute, die Geld verdienen müssen, mit Arbeit nicht. Die werden ja billiger gemacht. Die kriegen ja heute gesagt, eurem Geld verdienen darf man es nicht abverlangen, dass es zu einem Leben reichen muss. Dass man davon vielleicht nicht leben kann, darf kein Einwand gegen das Geld verdienen sein. Die nicht. Die Arbeitslosen. Je nachdem. Wenn das Wachstum wirklich mal so stark ausfallen sollte, dass die Unternehmer trotz radikalem Rationalisierens wirklich noch mehr Arbeitskräfte brauchen, ja, dann werden der eine oder andere von denen zu einem Hungerlohn schon wieder einstellen. Den Unternehmern, ja, denen kann das nützen, die Verbilligung. Aber der Kanzler sagt gleich, wem es hauptsächlich nützen soll. Deutschland und seiner Stellung in der Welt. Das ist das andere Element, das wirklich neu ist in diesem Zusammenhang. Die Regierung erklärt die Agenda 2010 und die Veränderung des Sozialstaats als Erfordernis der neuen Stellung Deutschlands in der Welt. Wenn Deutschland eine große, mächtige Nation sein will, die sich von den Amis nichts sagen lassen muss, dann müssen unsere Leute billiger arbeiten.
doch einmal eine schöne Auskunft darüber, wie Imperialismus und Volkswohlstand sich verknüpfen. Also in der Begründung der Agenda redet der Kanzler im weiteren Verlauf dieses Vortrags so. Wir wollen unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts. Wir werden sowohl unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts nur dann umfassend wahrnehmen können, wenn wir das auf der Basis eines starken und geeinten Europas tun. Es geht um die Rolle Europas in der internationalen Politik. Aber es geht auch um die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen in der Welt von morgen. Beides, auch das ist Gegenstand dieser Debatte, werden wir nur erhalten können, wenn wir wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher und solidarischer werden. Und zwar in Deutschland als dem größten Land in Europa, was die Wirtschaftskraft angeht, und damit natürlich auch in Europa. Diesen Zusammenhang zwischen unseren wirtschaftlichen und damit auch unseren sozialen Möglichkeiten einerseits und unserer eigenen Rolle in Europa und in der Welt andererseits darf man nicht aus den Augen verlieren. Also die Auskunft ist richtig gehend. Wenn Amerika, also multipolare Welt ist hier an anderer Stelle, sagt er, und wenn wir uns gegen die gefährlichen Tendenzen des Unilateralismus stemmen wollen, dann müssen wir ökonomisch leistungsfähiger sein in Deutschland. Dann müssen wir mehr rüsten, heißt es ja an anderer Stelle. Dann müssen wir mehr Rüstung bezahlen können. Dann müssen wir von den Leuten aber auch verlangen, dass sie arbeiten, ohne an ihre Arbeit die Erwartung zu stellen, dass damit auch ein Leben bezahlt werden kann. Eine Kombination von für Deutschland braucht sie neue Armut. Schöne Auskunft, die man umkehren müsste, wenn die Gewerkschaften dazu bereit wären. Umkehren im Sinn von darauf bestehen, dass wenn man dann diesem Anliegen der Armut oder dieser Zumutung, dass jetzt mehr Armut Deutschland gut tut, wenn man die ablehnen will, dass man danach sagen muss, dann haben wir aber auch für Deutschland nichts übrig. Dann ist uns auch gleichgültig, ob dieses Land in der Welt eine wichtige Rolle spielt oder nicht. Ja, und dann merkt man schnell, das sind die Gewerkschaften nicht dafür zu kriegen. Wäre jetzt vielleicht der letzte Punkt. Diese Agenda 2010 hat einen riesen Wirbel erzeugt. Er hat in der SPD und im Verhältnis von SPD und Gewerkschaften wirklich einiges aufgewirbelt, aufgerührt. Und auch dieser Umstand, dass da was aufgerührt worden ist, bestätigt nochmal, was ich eingangs gesagt habe. Diese Agenda ist ein Systembruch. Die wollen jetzt neue Zeiten aufziehen. Die wollen, dass man die ganze soziale Frage anders angeht. Nicht nur, wie bisher, immer alle Leistungen an die Finanzierbarkeit immer neu anpasst. Und da ist ja auch so viel gekürzt worden. Sondern ganz neu rangeht mit dem Argument, das ganze soziale Zeug ist doch eigentlich eine Belastung der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Landes. So, und da haben die Gewerkschafter und die Sozialdemokraten, oder die Gewerkschafter und die Basis der Sozialdemokraten haben da ein bisschen Alarm geschlagen. Die Sozialdemokratische Partei eindeutig mit der Berechnung, ja, die Diskussion läuft über, ist das die Weise, wie wir unseren Werten treu sind? Ist das nicht ein Abstand nehmen von sozialdemokratischen Zielen? Aber eindeutig mit der Rechnung, oder für einen tätigen Sozialdemokraten, für einen Menschen, der in die Politik geht heutzutage, ist offenbar die Frage, wofür stehe ich eigentlich? Und die Frage, kann ich mich damit beim Wähler sehen lassen? Ein und dasselbe. Die Sozialdemokraten fragen sich, ob sie so noch eine Wahl gewinnen können, wenn die soziale Partei ungefähr das propagiert, was die Christdemokraten und die FDP schon die ganze Zeit wollen. Die sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, gewinnen wir keine Wahl, das merkt man ja an den letzten Landtagswahlen. Aber so wie der Schröder das will, so gewinnen wir auch keine Wahl. So, und das gibt der Partei, das gibt den Streit, dem Streit in der Partei die Schärfe, ist das der Kurs, den wir wollen. Mit den Gewerkschaften schaut es ein bisschen anders aus. Weil die Gewerkschaften ja vom Schröder wirklich nicht mehr als Partner, sondern als Teil des Problems, an dem Deutschland leidet, angesprochen worden sind. Als ein Standpunkt, mit dem man sich bedauerlicherweise immer wieder verständigen muss. Weil sie an die Seite gerückt worden sind, weil gesagt worden ist, auf euch hören wir nicht mehr auf, wenn es euch nicht recht ist. Und diese Organisation in der Arbeiterschaft, die ja genau die im Kapitalismus erlaubte Rücksicht einklagen, die ja nie was anderes gewollt haben als Verteidiger des Sozialstaats sein, die erleben auf einmal, dass ihnen ihre Rolle in der Republik verweigert wird. Und ihre Rolle, blöderweise, so sind die, hat tatsächlich drin bestanden, eine politische Partei im Kanzleramt, am besten im Kanzleramt zu haben, bei der ihren Spitzenleuten ein offenes Ohr geliehen wird. Ab und zu mal eine Sitzung mit dem Kanzler und drüber reden, was drin ist, was geht sozialpolitisch. Das war ihre Existenz als, ja, als Lobby der Armen. Und jetzt kriegen sie gesagt, auf euch hören wir nicht mehr. Und das Irre ist, das stürzt die Gewerkschaften wirklich in eine kleine Existenzkrise. Weil eine andere Sorte Gewicht wollten sie gar nicht, als die, dass sie bei der Sozialdemokratie Gehör finden. Jetzt probieren sie rum, ob sie ein bisschen mal mit der Angela Merkel sich treffen und sagen, wir könnten vielleicht auch die wählen, wenn ihr nicht mehr auf uns hört. Oder ob sie sagen wollen, wir machen mal einen Streik und zeigen, dass wir auch anders können, obwohl wir gar nicht anders wollen. Und die beiden kriegen sich gesagt, euer Erpressungsmacht wird nicht mehr respektiert. Jetzt betreiben die Gewerkschaften in ihrer eigenen Sichtweise das Äußerste, was ihnen einleuchtet und einfiele. Sie mobilisieren ganz öffentlich auf den Straßen gegen den sozialdemokratischen Kanzler. Machen 1. Mai-Kundgebungen gegen die Agenda 2010 und fordern, und jetzt kommt's, was eigentlich? Oder anders gefragt, was haben Sie denn eigentlich einzuwenden gegen die Agenda 2010? Es ist nämlich eins auffällig an den Gewerkschaften. Die Hauptdiagnose machen Sie mit. Der Haupthammer, dass der Sozialstaat zu teuer ist oder dass die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Der Haupthammer. Im Lohn, der an die Arbeiter bezahlt wird, ist die Umverteilungsmasse nicht mehr drin. Das kann man andersrum ausdrücken und kann sagen, die Umverteilungsmasse ist eine Zumutung an die Wirtschaft. Das machen Sie mit. Sie sind auch für die Senkung der Lohnnebenkosten. Und erst dann geht's los, wo sie sich spalten und wo sie anders argumentieren oder wo sie in Opposition zur Regierung gehen. Erst dann kommen zwei Einwände. Der eine Einwand ist final. Mit dem einen Einwand bezweifeln die Gewerkschaften, mit ihren Worten, dass die Verbilligung der Arbeiterschaft überhaupt mehr Arbeitsplätze produziert. Ja, das hat immer was Heikles, wenn man sagt, ich bezweifle diesen Nutzen. Weil die Unterstellung, ja, wenn man mit der Verbilligung der Arbeiter Arbeitsplätze schaffen könnte, dann könnte man quasi gar nichts dagegen haben als Gewerkschaft. Aber warum, außer wegen Lohn, sollten die Leute sonst arbeiten gehen? Wenn Sie weniger kriegen, ja, was brauchen Sie denn dann Arbeit? Für nichts arbeiten, wo ist denn da der Reiz? Oder für Sozialhilfe auch noch arbeiten? Also das ist die Seite. Sie bezweifeln, dass das funktioniert und argumentieren da wegen Keynesianisch. Die sagen, ja, mitten in der Krise noch die Massenkaufkraft senken. Das wirkt nicht. Wie gesagt, da ist man schon sehr konstruktiv, wenn man die Wirkung bezweifelt. Und die andere Hälfte des Einwands geht drauf. Wenn denn schon der Sozialstaat zu teuer ist und die Lohnnebenkosten zu hoch, dann müsste man die notwendigen Opfer auf mehr Schultern verteilen. Dann wäre es nur gerecht, wenn die Finanzierung dieses nicht mehr finanzierbaren Blocks nicht immer nur auf die Arbeiter selber beschränkt würde, sondern wenn eine Volkskasse für Gesundheit, eine Volkskasse für Rente eingerichtet würde und dann alle Leute, die Arbeitnehmer und die Selbstständigen, in die Rentenkasse einzahlen müssten. Wenn alle miteinander in eine Krankenkasse einzahlen müssten und dann wären da besser die Risiken besser verteilt und die höheren Einkommen würden auch Beiträge zur Krankenversorgung der niedrigeren Einkommen leisten. An den Stellen kommen die Gewerkschaften und sagen, das müsste doch nicht sein. Da lohnt sich vielleicht noch ein Argument von Ihnen, die haben richtige Aufrufe verfasst und da protestiert. Und da kommt das Argument von Ihnen, also die Reichen werden immer reicher und die normalen Arbeitnehmer werden ärmer und die Arbeitslosen werden sowieso immer schlechter gestellt. Und dann sagen Sie, Geld ist genug da, es ist nur falsch verteilt. Ja, und dann denken Sie dran, wo man alles Geld abholen könnte. Eben bei den, was Sie, also was wollen Sie dann? Wiedereinführung der Vermögensteuer, Besteuerung von Konzernen wie Daimler Chrysler, eine Devisentransaktionssteuer. Es gibt noch manches andere, was man da sich einfallen lassen kann. Eine Besteuerung von Börsengewinnen, Besteuerung von Zinserträgen. Alles das kommt dann auf als Ideen, da wäre doch Geld, das man auch in den guten sozialen Dienst stellen könnte. Da muss man sagen, so bescheiden der Gedanke ist. Denn bescheiden ist es schon, wenn die Leute, die Vertreter der Arbeiterklasse, wenn die von oben gesagt kriegen, ihr seid dem Land zu teuer, und dann sagen die nicht, dann ist aber das Land uns zu teuer. Wenn das so ist. Wenn unser Leben nicht mehr drin sein soll, ja dann ist die auf diese Wirtschaft doch geschissen, dann ist doch besser, man schafft die Wirtschaft ab. Wenn Sie das nicht sagen, sondern wenn Sie sagen, auf den Anwurf, ihr kommt Deutschland zu teuer, wenn Sie auf den Anwurf sagen, wir wüssten, wo wir Geld für diese schwere Last, die Deutschland drückt, auftreiben könnten. Das ist schon sehr bescheiden. Aber außerdem ist es auch noch irrig. Es stimmt nämlich nicht. Der Satz, Geld ist genug da, ist der große Irrtum der Umverteilung. Das ist nicht wahr. Es ist nicht genug Geld für gute soziale Zwecke da. Anders ausgedrückt. Das Geld, das im Kapitalismus da ist und reichlich da ist und in großen Mengen vorhanden ist, das Geld ist für seinen Zweck da, mehr zu werden, investiert zu werden und zu wachsen. Und kaum wird der Versuch gemacht, dieses Geld sozialen Aufgaben zuzuführen, ist es weg. Man muss mal versuchen, den Börsenreichtum für soziale Aufgaben zu verwenden. Na gut, mit dem schaut es im Moment eh nicht gut aus. Aber wenn im großen Umfang Anteilscheine an Kapitalfirmen in Bargeld umgewandelt und für soziale Zwecke verwendet werden sollen, was ist dann los? Sind sie nichts mehr wert. Die ganzen Börsenpapiere sind bloß dann viel wert, wenn immer mehr Leute mit ihrem Geld an die Börse streben, als von der Börse wegstreben. Wenn immer mehr Leute bereit sind, Geld an die Börse zu stecken, in der Börse reinzustecken. Kaum gibt es Umgekehrte, kaum wollen mehr Leute Geld rausziehen aus der Anlageform, erweist sich, da ist überhaupt kein Geld da. Anders, Devisentransaktionssteuer. Da sollen Sie mal die Devisentransaktionen, also die internationalen Geldbewegungen besteuern. Was ist? Sie sagen es auch, in Deutschland wird es ja längst diskutiert. Ja, dann macht das Geld einen großen Bogen um Deutschland. Sollen Sie mal versuchen, die Zinserträge zu besteuern? Was ist dann? Geldanleger legen das Geld anderswo an. Da merkt man, eine kapitalistische Welt, in der alles und jedes davon abhängig gemacht wird, dass die, die Geld haben, es verstehen, aus Geld mehr Geld zu machen. In der Welt kann das Geld, das vorhanden ist, nicht gegen seinen ökonomischen Zweck, nämlich mehr zu werden, missbraucht werden und für soziale Zwecke umgewidmet werden. Das geht nicht. Sondern das verliert sich da über den Versuch. Also das war jetzt noch ein Exkurs zum Thema Gewerkschaften. Die sind erstens furchtbar weit im Konsens drin mit dem Kanzler Schröder. Wenn auch Sie zugeben, Deutschland leidet an Wachstumshemmnissen und die bestehen darin, dass die Lohnnebenkosten so hoch sind. Und erst dann geht der Dissens los. Nämlich, ob man in der jetzigen konjunkturellen Situation die Massenkaufkraft noch schwächen soll, ob das die Krise nicht vertieft. Ja, da können Sie manche Ökonomen auf Ihrer Seite wissen und sagen, ja, in der Situation soll man das nicht machen. Dieselben Ökonomen sagen, kaum ist die Wirtschaft der Wenk besser beieinander, soll man es machen. Und zweitens, die Lasten auf mehr Schultern verteilen, denn es gäbe anderswo Geld, das sich abholen ließe. Kombination von Bescheidenheit und Irrtum. So, jetzt mache ich mal Schluss. Agenda 2010, Ihr Macher, der von ihm genannte Zweck und die Opposition, die diese Agenda erfahren hat. Also das sollte jetzt abgehandelt gewesen sein. Es gibt immer zwei Seiten von lateinamerikanischen Verhältnissen. Die eine ist die, ob dann die Menschen auch für 1,20 Euro in der Stunde arbeiten müssen und ob sie sofort in der Gosse landen, wenn sie mal ein halbes Jahr keine Arbeit haben. Ja, die eine Hälfte. Die Hälfte kann man sagen, naja, so ist es nicht, dass der Kanzler den Sozialstaat abschaffen will. Er benutzt ja gerade die große Macht, die sich der moderne Staat zugelegt hat, indem er einen Riesenteil des Lohns verwaltet. Die benutzt er gerade, um ja, mit seiner politischen Macht den Preis der Arbeit runterzuschleusen. Die Arbeit zu verbilligen. Dann gibt es ja auch irgendeinen Sozialstaat. Halt einen, wo man nicht mehr, was kriegt man jetzt? Im Glücksfall kriegt man im Moment, ich glaube, 67% Rente. Und der Glücksfall tritt fast nie ein. Ja? Du musst 45 Jahre lang einbezahlt haben in die Rentenkasse. Dann kriegst du 67% des Lohns, der in den letzten 10 Jahren irgendeinen Durchschnitt bildet. So. Mit 67% des Lohns muss man dann als alter Mensch auskommen. Das gilt inzwischen als ein Luxus, den sich unser Land leistet, der unmöglich ist auf der Welt, einmalig nie und eigentlich ein Quatsch. Das braucht es doch nicht. Jetzt ersetzen die das nicht gleich durch Nullrente, sondern die ersetzen es durch eine Rente, von der sie sagen, na, die könnte gut im Jahr 2030 unter 50% des Einkommens, des letzten Einkommens fallen. So, Ja, was heißt es dann? Dann richtet man halt eine politisch betreute Altersarmut ein. Dann gibt es halt die Alten, die man jetzt sieht, übrigens eine Minderheit, die das Rentenalter gesund erreicht. Und die dann mit ihren 67% und dem Umstand, dass die Kinder aus dem Haus sind und dem Umstand, dass die großen Anschaffungen alle schon gemacht sind, dann tatsächlich ganz gut über die Runden kommt und auch noch den ein oder anderen Urlaub machen kann. Ja, dann sieht man dieser die Rentner halt nicht mehr. Dann sieht man halt wieder mehr die Rentner, wie man sie in Italien sieht. Die dackeln von ihrer Wohnung zu irgendeinem Renten, wie heißt da, Circolo Anziani heißt das da. Dann dackeln sie zu irgendeinem Billiglokal, wo der Wein nicht von einem Wirt ausgeschenkt wird, sondern wo er fast nichts kostet. Und dann sitzen sie halt dort und spielen Karten oder was weiß ich, legen eine Patience und warten, dass der Tag rumgeht. Verstehst? So muss man sagen, also das ist jetzt nicht gleich alles auf Null, sondern das heißt bloß, ein Leben, wie man heute gewohnt ist, Leben zu definieren, wird denen jetzt richtig gesagt, ist in Zukunft nicht mehr drin. Das schließt auch auf anderen Stelle ein. Dass Menschen, obwohl doch klar ist, dass Millionen arbeitslos sind und auf die Dauer auch immer mehr werden, wird gesagt, eine dauerhafte Versorgung von Arbeitslosen kann nicht der Zweck der Sozialdemokratie sein. Das wäre ja quasi eine Entmündigung. Das gewöhnt sie an das dauerhafte Leben in Abhängigkeit von Staatszuschüssen. Also, was soll es geben? Ein tieferer Fall. Schneller und tiefer soll gefallen werden. Was ist dann der Gedanke? Manche landen dann wirklich in der Gosse und dann gibt es einen Teil des Volkes, die werden dann halt Lumpen. Wie früher Lumpenproletariat. Halt welche, die versoffen sind, sich von Kleinverbrechen ernähren, Schwarzarbeit. So, und ein anderer Teil wird, weil er in solche Zwänge kommt, sich wirklich für jede Arbeit anbieten. Das wird den Effekt haben, dass allgemein der Lohn total sinkt, weil sich immer Arbeitslose für fast nichts anbieten. Also den anderen eine totale Billigkonkurrenz liefern. Nicht gleich.
Aber es geht in die Richtung.
Richtung ist okay, weil Richtung heißt ja bloß runter aus dem, was man hier sich angewöhnt hat, als das ist das Leben, das hier drin ist. Davon runter, das ist eindeutig die Botschaft. Und ich wollte vorher noch was anderes sagen. Lateinamerikanische Verhältnisse hat noch eine andere Seite. Nämlich die Seite, dass dort Leute gibt, die sagen, sie lassen sich's nicht gefallen und die machen Guerilla oder die machen Kämpfe. Ja, vielleicht gibt es die kaum mehr, ist auch wurscht, die gab es mal. Das ist aber keine Frage, wie tief die Leute gedrückt werden, sondern das ist eine Frage, wie nötig sie das finden, dass sie auf ein Elendsniveau runtergedrückt werden. Wie einsichtsvoll sie das mitmachen. Wie bereit sie sind, das für eine Notwendigkeit unseres Landes zu halten. Oder wie uneinsichtig sie sind und wie sehr sie sich zu einer Kritik an einer Ökonomie aufraffen, die ihnen jetzt bekannt gibt, dass sie zu ihrer Ernährung ja gar nicht da ist. Also, das ist die andere Seite. Aber die hängt gar nicht von dem Elendsniveau ab, auf das welche gedrückt werden, sondern die hängt davon ab, welches die sich nicht bieten lassen wollen. Da hätten sie auch heute schon einige Gründe dagegen zu sein. Müssen sie nicht erst warten darauf, dass die Rente auf 50% fällt. Aber weil du jetzt so redest, noch immer an lateinamerikanische Verhältnisse denk mir doch einfach an amerikanische, nordamerikanische. Die sind mehr von der Art, in die jetzt hin reformiert wird. Dem Lohn, die Fürsorge für die keinen Lohn beziehen, nicht zumuten. Das gibt es die einen, die Jobs haben und die können dann irgendwie schon davon leben. Und die anderen, die einfach eine totale Unterklasse bilden. Und dann dort hört man immer wieder, wenn einer aus einem guten Job rausfliegt, dann ist er ruiniert.
das Lobpreis der Agenda, dass, dass man so die Karten leer sind und immer leerer werden und das Geld, das man braucht, um den Staat finanzieren zu können. Also der Staat kann ja schlecht einen Konkurs anmelden. Wie kann man das damit tun? Dass man das Geld ja bloß da nehmen kann, wo es greifbar ist. Und das Kapital, das an Börsen oder woanders ist, das ist ja so flüchtig, dass man das nicht greifen kann. Und da kann man bloß in Verluste hineingreifen und Subventionen reinstecken. Und man kann praktisch bloß da nehmen bei den sozialen Schwachen, weil die kann man greifen. Nur müsste man das halt auch dazu sagen. Und jetzt sagen, wir sind Reformen, die sagen, damit alles besser wird. Sondern wir sind Reformen, damit wir überhaupt noch ein bisschen was finanzieren können.
Die Frage, ob man sagen soll, das Ärgerliche ist, dass das nicht gescheit gesagt wird. Oder ob man sagen soll, das Ärgerliche ist, dass das passiert. Nach der einen Seite finde ich, es wird in Deutschland erstaunlich offen gesagt. Also diese Geschichte, wir müssen diejenigen, die was unternehmen, entlasten. Ja, diese Agenda 2010 und, oder das Gesamtprojekt, das da als Entschließungsantrag dem letzten Parteitag vorgelegen hat, dem letzten SPD-Parteitag, da der vor 4 oder 5 Tagen gewesen ist. Das Papier umfasst Entlastung der Unternehmen, Steuersenkung und so weiter. Das wird direkt gesagt. Und es wird auch gesagt, wir müssen die entlasten, weil deren Gewinne sind das Lebenselixier des ganzen Landes. Alles, was in dem Land geht und gibt, hängt davon ab, dass die Unternehmer sich zu bereichern verstehen. Und wenn das nicht klappt, dann muss man die unterstützen.
Das schon mal wieder die von Hoffmann, dem sozialdemokratischen Bundeskanzler, der die Helmut Schmidt, der sagt in den 70er Jahren, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Aber es gab dann nur das heute, das morgen und das übermorgen ist nicht eingeschrieben.
Ja, da merkt man halt, die buchstabieren mit immer neuen Formeln der Bevölkerung ihre Abhängigkeit vom Gewinn der Unternehmer vor. Die sagen den Leuten in immer neuer Weise, ihr lebt, quasi, ne, dieser alte Ding, ihr lebt doch davon, dass die Gewinne machen. Dann kann man,
und,
ich muss den Satz gerade fertig machen gerade. Das beantwortet die Frage, warum der nicht widersprochen wird. Die Prüfung, ob der Zusammenhang, die Investitionen sind, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Ja? Die Prüfung, ob der Zusammenhang ökonomisch stimmt, findet überhaupt nie statt, weil der Zusammenhang immer nur in der einen Richtung gelesen wird, nämlich wenn es keine Gewinne gibt, dann gibt es keine Investitionen und dann gibt es schon mal gleich keine Arbeitsplätze. Der wird immer nur in der einen Richtung gelesen. Die andere Richtung, wie viel Gewinn haben wie viele Investitionen gleich wie viel Arbeitsplatz gebracht? Die andere Richtung, die gibt es gleich gar nicht als Prüfung. Auf die Weise werden die Leute darauf verpflichtet, ihr hängt von was ab, die anderen, ja, ihr könnt keine Ansprüche stellen. Was aus euch wird, hängt ganz allein davon ab, was die Unternehmerseite an Geschäftschance bietet. Deswegen alles für die Geschäfte der Unternehmer. Und was für euch rauskommt, das wird man dann schon sehen. Das ist nämlich die abhängige Variable davon. Nicht in dem Sinn, dass es sowas wie eine lineare Proportionalität gäbe. So und so viel Gewinn, so und so viel Arbeitsplätze. Überhaupt nicht. Aber abhängig seid ihr davon. Also hört auf nachzurechnen und macht euch klar, ihr müsst euch für die Gewinne der Unternehmer zur Verfügung stellen. In dem Sinn ist der Satz vom Schmidt gar kein ökonomisches Gesetz, das widerlegt worden wäre. sondern es ist eigentlich bloß das Herbuchstabieren der Abhängigkeit, also man sagt den Leuten ihre Abhängigkeit vom Kapital vor. Und die würde ich jetzt nicht im Sinn von stimmt doch gar nicht zurückweisen, sondern das würde ich zurückweisen im Sinn von das ist ja die ganze Ungeheuerlichkeit. Dass die einen bloß leben können, wenn sie dafür gut sind, dass die anderen sich bereichern. Und dann ist noch nicht mal klar, ob die einen davon leben können. Das ist doch der ganze Skandal. Das ist doch das Ganze, warum er das beseitigen muss. Ich würde es vielmehr so auflösen, als im Sinn von, da ist ein Zusammenhang genannt worden, der geht nicht auf. Also diese das Zimmer an den ja, an den
Moment, ja Stammbuch der Gewerkschaften, also das muss bei denen im Stammbuch schreiben, das gibt es ja nicht mal kapieren.
Jetzt sind wir an dem Kern des Problems, das ich auch bei dem Proletariatsthema von vor ein paar Monaten schon mal besprochen habe, nämlich jeder einzelne Arbeiter im Land steht wirklich saudum da in einer Gesellschaft, in der es Eigentum gibt und in der dem einen die Produktionsmittel gehören, die Kapital sind, und in denen die anderen bloß ihre Arbeitskraft besitzen und schauen können, ob sie die wem anbieten. Da stehen die Leute alle blöd da, weil sie sind wirklich ohnmächtig. Sie brauchen wirklich, tatsächlich, absurderweise, sie brauchen ihn. Sind darauf angewiesen, dass andere für sie die Arbeit machen und mit ihrer Arbeit ihren Gewinn erwirtschaften. Das ist die Wahrheit. Jeder einzelne Arbeiter aber steht umgekehrt da und ist selber mittellos, während der Unternehmer ein Vermögen hat. Er braucht unbedingt einen Unternehmer. Und dann, sozusagen, und dann leistet er sich die Wahrheit. In Wahrheit braucht der Unternehmer mich und nicht ich ihn. Die leistet er sich gar nicht mehr. Sondern er hält sich an die Seite, wie stehe ich da, wenn ich keinen Arbeitgeber finde. Anstatt an der Stelle jetzt zu sagen, ja, das ist ja der Skandal, sagt er, da bin ich aufgeschmissen. Da muss ich schauen, dass ich einen Unternehmer finde. Und wenn es an der Stelle bist, dann folgt alles Zug um Zug wie ein Uhrwerk. Dann musst du auch dafür sein, dass der Gewinne macht. Dann musst du auch dafür sein, dass du billig bist.
Und ich war noch nie dafür, dass die Gewinne machen. Das ist eine Frage des Bewusstseinszustands, oder
nicht? Nein, das ist eine wirkliche Abhängigkeit. Das ist nicht bloß eine Meinung. Und die wirkliche Abhängigkeit, die muss man praktisch abschütteln. Die kann man nicht, die ist mit, wenn du deine Meinung änderst, bleibt ja die wirkliche Abhängigkeit bestehen. Du sagst, du bist nicht für einen Gewinn des Unternehmers. Du hast da kein Interesse dran. Sag ich, okay. Aber was ändert es denn? Praktisch bist du auch darauf angewiesen, dass du einen Arbeitgeber findest.
Ja, aufgrund der künstlichen Erzeugungsumstände.
Richtig.
Aber diese künstlichen Erzeugungsumstände können ja rein theoretisch. Können ja irgendwo umgekehrt werden.
Richtig. Das stimme ich ja. Deswegen, die sollen umgekehrt werden, das reicht jetzt schon. Das ist doch die Botschaft aus der Lage. Kommen wir nochmal zurück zu dem Gedanken von Grad, zu dem, oder wollen wir einen neuen? Ja, bitte.
Gewerkschaften haben mit meiner Arbeitskraft oder mit unserer Arbeitskraft aber auch immer weniger Möglichkeit, Druck auszuüben. Weil die Firmen so international sind, dass es überhaupt nichts nützt, wenn wir Marktkundgebungen machen oder wenn wir die Unternehmen hier besteigen, weil die Siemens woanders produziert. Und die vielleicht den deutschen Markt dann, wenn der darum streikt wird, sowieso boykottiert. Und damit sind wir noch ohnmächtiger als eben vor 50 Jahren.
Ja, insoweit und solange es darum geht, das Bedürfnis der Unternehmer nach Arbeit und seinen der Arbeiter zur Erpressung für bessere Arbeitsbedingungen zu nutzen. Also wenn Arbeiter für ihre Lage kämpfen und ihren Lohn erhöhen oder ihre Sicherheit vergrößern wollen oder was immer und dabei darauf spechten, dass sie von Unternehmern was ertrotzen können, dann bleiben sie auch davon abhängig, dass die Unternehmer überhaupt Geschäfte machen und überhaupt Lust haben, in Deutschland Geschäfte zu machen. Das ist die notwendige Ohnmacht der Gewerkschaft. Aber ohnmächtig ist die Gewerkschaft bloß ohnmächtig ist die Arbeiterseite bloß solange sie sagt, sie will vom Unternehmer bessere Arbeitsbedingungen rausschlagen und der soll sie morgen wieder beschäftigen und das zu besseren Bedingungen. Wenn man schon die Ohnmacht so grundsätzlich fasst, wie jetzt da, man bleibt doch auch mit dem Lohnkampf immer davon abhängig, dass die andere Seite sich von der Wiederbeschäftigung was verspricht zu den neuen Bedingungen. Meinetwegen zu verbesserten Bedingungen. Aber die Gegenseite muss sich was davon versprechen. Deswegen muss man sie ja schonen. Deswegen darf man sie ja nicht kaputt machen. Wenn man den Unternehmer zwingen will, muss man ja immer gleich vorsichtig operieren. Das ist doch der Widerspruch von Gewerkschaft. Wenn man das erkannt hat, dann hat man doch erkannt, dass man vor einer Systemfrage steht. Vor der Frage, ob man überhaupt die eigenen Ansprüche an den Nutzen der Arbeit davon abhängig machen will und abhängig machen kann, dass Unternehmer einem Beschäftigung geben. Ja, warum dann nicht die Unternehmer zum Teufel jagen und sagen, wir machen die Produktion selber und zwar so, wie wir sie für unsere Bedürfnisse brauchen. Solange die Arbeiterschaft in Deutschland sagt, wir brauchen Unternehmer, wir brauchen das internationale Kapital, das nach Deutschland kommt. Wir sind aufgeschmissen, wenn das scheue Reh abhaut. Ja, so lange ist auch klar, dass sie von denen nichts rausholen. Weil sie ja Rücksicht nehmen brauchen. In Wahrheit merkt man an der Ohnmacht, dass man vor einer Systemfrage steht. Da muss man aber die sich beantworten.
Und dann Gedanken zu ergänzen, aber wenn man in dem Moment von dieser scheinbaren Ohnmacht steht, hat man es ja bereits begriffen. Das heißt, was in den Medien und im Fernsehen und in der Öffentlichkeit als Naturgesetz dargestellt wird. Also wenn wir jetzt Forderungen stellen, dann fliegt das Kapital aus unserem Land. Ja? Solange das als Naturgesetz aufgefasst wird, so als, sozusagen als physikalische Konstante oder was weiß ich, wie man sowas nennt, ja? Solange wird es auch so sein. Also wenn die Leute gleich mal anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass es kein Naturgesetz ist, sondern von bestimmten Kreisen so gewollt ist, ja, dann haben sie Probleme. Also die Junge und Barone sind etwas bildhaft ausgeführt. Ja. Also dann hätten sie große Probleme. Das würde ich so sagen. Aber es wird ja immer als Naturzustand dargestellt. Also als unveränderliches, ja, das ist so ereignet als Schicksal.
Ja, wir haben im Moment das Eigentümliche, das eigentlich ja ziemlich, das in der Form, in der Form der Ohnmacht weiß man eigentlich die erpresste Situation total. Aber der Übergang, dass man das für eine Erpressung hält, die man sich nicht bieten lassen will, der Übergang fehlt. Also die lassen, die von oben meine ich, die Regierungen oder die Zeitungen, die lassen nichts aus in puncto, Leute, bildet euch bloß nicht ein, dass ihr Anspruch stellen könnt. Jetzt so weitgehende Auskünfte wie, Leute, bildet euch nicht ein, dass ein Leben wie bisher gewohnt noch drin ist, wenn Deutschland sich weltwirtschaftlich behaupten soll. Das sagen Sie denen richtig.
Auf so einen Unsinn würde man doch antworten, ja, dann gehen wir woanders hin.
Wer? Die Leute?
Ja, dann könnte man sagen, ja,
wo sollen sie denn da hin?
Ja, Ja, also, ich sage ja, das ist wieder das Argument der Barone. Ja.
Nee, die müssten sagen, dann gehen wir woanders hin. Das wäre viel gescheiter. Die müssten sagen, wenn ein gutes Leben für uns nicht drin ist in dem System, dann wollen wir das System nicht mehr. Dann geht ihr woanders hin. Dann das Bewusstsein, ihr braucht doch uns, nicht wir euch. Das wäre dann nützlich.
Die Unternehmer verjagen, mag ja ganz schön Dinger. Und so wie es angestellt hat. Und ich kenne aber keinen Fall, wo die Arbeiterschaft irgendwann mal über längere Zeit der Regierung gestellt hat und jetzt dann wieder in dieselbe nach einer Reputation in dieselbe Umverteilung fallen ist, dass eben Reich und Arm genauso wieder gehen hat.
Ja, dann sollen sich die Leute halt gefallen lassen, wenn sie zu blöd dazu sind.
Und sagen wir, es wird sogar das, wo Ansätze waren, sogar ein schlechter Ding, weil das internationale Kapital die Länder eben so boykottiert hat, dass das eben schwieriger war für die Leute als vorher.
Also mal langsam. Der zweite Satz, der drückt ja erstmal nochmal aus, ja, diese kapitalistische Spaltung, die einen haben die Produktionsmittel, die einen verfügen über das Geld, mit dem man sich alles, was auf dem Globus gibt, zugänglich machen kann. Und die anderen sind davon ausgeschlossen. Das gibt es sogar im weltweiten Maßstab, wenn irgendein Land einmal einen Umsturz hinbringt, nehmen wir Kuba oder so, und die anderen sagen, dann kriegt er aber nichts von all dem, was es außerhalb gibt. Ja, da würde ich erstmal sagen, das ist ein Zeichen, wie bösartig dieses System ist. Es lässt dann einmal Ausnahmen zu. Und das ist bloß eine Auskunft in Richtung, da sind welche wie die armen Kubaner darauf angewiesen, dass die Arbeiterklasse anderer Länder auch hell wird und sagt, wir lassen uns das auch nicht mehr bieten. Und den Kubanern ging es viel, viel besser, wie es den Ostblock gegeben hat. Da haben sie nämlich andere gehabt, mit denen sie auch Arbeitsteilungen organisiert haben. So, das ist mal das eine. Und das andere ist jetzt das Argument, nochmals das Argument, ja, also, sei du, kennst kein Beispiel, wo das jemals guten Ausgang ist und irgendwann sind die Menschen immer wieder dann zu Über- und Unterordnungen und Arm und Reich gekommen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann viel dazu sagen. Ich könnte sagen. Ja, wenn es noch kein Beispiel gegeben hat, dann wird es Zeit, dass das erste kommt. Könnte ich sagen, und wäre vielleicht überhaupt die beste Antwort. Weil, was nützt mich der Blick auf andere, die es mal falsch gemacht haben? Ich kann ja sogar sagen, gut, dann befasse ich mich damit. Dann schaue ich mal an, was die gemacht haben. Vielleicht finde ich raus, was ich verkehrt gemacht habe. Da weiß ich endgültig, was ich nicht machen soll. Aber insgesamt, einer übt da Kritik. Jetzt üben wir miteinander eine Kritik oder ich erzähle immer Kritiken und so wie diskutiert wird, kriegt man raus, naja, die wird mehr oder weniger eigentlich gebilligt oder verstanden in irgendeinem Umfang. Und wenn sie verstanden ist, dann weiß man doch, was man schlecht findet und was man stattdessen will. Lässt sich ja auch umschreiben. Wenn ich zu dem Urteil komme, eine Produktionsweise, wo die Menschen bloß davon leben können, dass sie andere reich machen. Und wenn die reich werden sollen, die einen gar nicht brauchen, dann verrecken die einen oder verhungern oder werden eine unerträgliche Last für den Sozialstaat. Wenn ich sage, das ist schlecht, das ist schlimm, dann ist doch irgendwie auch schon klar, was ich will. Eine Produktionsweise, wo die Menschen untereinander Arbeitsteilung einrichten, und das Produzieren keinem anderen Zweck dient, als den Lebensunterhalt all derer zu erwirtschaften, die arbeiten. Oder und derer, die nicht arbeiten können. So, was anderes soll da gar nicht rauskommen. Jetzt kommt einer und sagt, das geht nicht. Da muss ich wirklich sagen, warum soll jetzt das nicht gehen? man muss es halt wollen. So, aber jetzt wird das Wollen mit dem Argument zurückgewiesen, oh, da gibt es schlechte Erfahrungen. Ja, da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ist mir doch wurscht, wenn andere was falsch anfangen können. Dann machen wir es richtig. Fertig. So.
Das ist bloß Wunschdenken.
Tja.
Der Mensch ist ja von seiner Entwicklung her für kleine Gruppen gedacht. Er kann in Gruppen der 10 oder 20 Leute vernünftig miteinander umgehen, aber nicht da, wo Millionen zusammenkommen. Und da sind wir Menschen eben so unterschiedlich, dass jeder eine andere Meinung sieht und hinterher wieder Krieg rauskommt.
Jetzt landen wir da, wo wir immer landen, wenn wir an Zweifel kriegen. Oder, wenn, oder noch anders. Wenn die Kritik, die ich sage, und in der steckt ja schon das, worauf ich rausgehe. Ja, das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich sage die Kritik. Du sagst, dir leuchtet sie ein. Weil wurscht, ob es genau hundertprozentig einleuchtet oder bloß im Großen und Ganzen. Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Dir leuchtet sie ein. Warum sollten die den anderen Leuten auch einleuchten, wenn sie dir einleuchten? Und warum soll man dann nicht das machen, was uns jetzt allen einleuchtet? Jetzt kommst du und sagst, der Mensch ist schlecht.
Na, der ist gut und schlecht.
Gut und schlecht. Jedenfalls. Jedenfalls, du kommst und argumentierst, du verlässt das Feld, du bestreitest nicht die Kritik, sondern du verlässt das Feld und redest über die Natur des Menschen, abgesehen von der Kritik. Ja, jetzt sage ich, wenn, dann ist das was Spekulatives. Woher weißt denn du was von der Natur des Menschen? Du kennst den Menschen, wie er im Kapitalismus ist, das glaube ich schon. Und was ist er da? Eigensüchtig, rachgierig und... Das muss er ja wohl auch hierzulande. Das ist ja sein ökonomischer Beruf. Mehr als wie er hier ist, weißt du ja gar nicht. Weil wo soll man das auch her wissen? Wie er außerhalb von hier ist, wissen wir ja nicht. Du berufst dich auf eine Unfreiheit des Menschen, auf ein es nicht besser machen können. Und wo du das, und er weiß das genau von den Menschen, die in dem Dreckskapitalismus zurechtkommen wollen, in dem sie hier zurechtkommen müssen. Und dann entwickeln sie alle Konkurrenzeigenschaften, die zu dem laden können. Das ist ja auch logisch. Bloß daraus den Schluss ziehen, die könnten nicht anders wollen und könnten nicht anders, weil genau der Kapitalismus liegt ihnen im Blut. Das ist ja so eine Generalabsolution einer Produktionsweise, von der die schlechten Seiten und die Widersprüche doch jetzt benannt worden, also immer wieder neu und auf andere Weise und mit anderen Detailfragen benannt werden und auch gebilligt werden. So eine Generalabsolution an den Laden zu sagen, der ist zwar scheiße, aber er passt haargenau zum Menschen, der ist auch scheiße. Das ist die gröbste Absolution, weil sie eigentlich ohne jedes Argument auskommt. Ich tue einfach den Laden, wie er ist, in das Innere des Menschen hinein, reflektieren und dann tue ich aus dem Innern des Menschen raus den Laden, wie er ist, als sei wahre Heimat deduzieren. Insgesamt ein lupenreiner Zirkelschluss. Also überhaupt kein Schluss.
Ich möchte mal deinen Gedanken nochmal ergänzen. Den möchte ich nicht korrigieren, ich möchte ergänzen. Nochmal das Drama unterstrichen. Das Problem ist jetzt angeführt. Also das allgemeine Bewusstsein der Menschen. Es geht so, dass die meisten das System so wie es nun mal billig, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Das Problem in der westlichen Welt liegt doch auch darin, dass die Autoritäten, die hier herrschen, wir benutzen das ganz bewusst den Ausdruck, also Autoritäten, die über andere Leute herrschen, die sind anonym geworden. Also mit dem Hinweis auf die weltwirtschaftliche Lage, Sachzwänge, die Ausgekettet oder auch. Genau, dann der Ausdruck, dass Kapital fliegt vor uns, wenn wir ihm Steuern auferlegen. All diese Begriffe verdecken doch die Tatsache, dass es sich lieber auch um Personengruppen handelt, wie andere Personengruppen, die sich arbeiten lassen. Und was ich mir bei der Linken allgemein wünsche, dass er mal von diesen Begriffen in kleinen Abstand nimmt und sich den altbackenen Begriff Klassenfang nochmal zu Gemüte führt, was es bedeutet, wenn einer dein Feind ist. Also, jetzt Kriterien in dem Zusammenhang Klassenfeind. Das heißt ja dann nichts anderes, Feind heißt ja, er wünscht dir nichts Gutes. Das heißt, er ist daran interessiert, dich aus irgendeinem Grund zu übervorteilen. Und das Schlimme ist jetzt, dass auch viele Kritiker, viele Systemkritiker, in diese Terminologie und diese Sprache einsteigen. Dann wird es wieder sehr schnell abstrakt. Ja, das Kapital, ja, wie heißt das noch, die Weltwirtschaft, das sind alles abstrakte Begriffe. Weil die Weltwirtschaft wird von Menschen betrieben. Genauso wird das Kapital von Menschen erwirtschaftet und geschaffen. Das kann sich aus sich selbst heraus nicht verlieren. Das wird ja in den Medien wird es da immer so dargestellt. Ja. Da hast du zum Beispiel irgendwo, ja, legen Sie Ihr Geld da und da und dann vermehrt es sich schnell. Dabei wird ja verschwiegen. Beispiel Zins. Ja, es wird verschwiegen, dass andere dafür arbeiten müssen, dass sich das Scheißgeld vermehrt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist zwar eine Kleinigkeit, aber das hat in der psychologischen Kriegführung eine sehr wichtige Rolle. Wenn du jetzt den Leuten jemals überzählst, dann glauben die das irgendwann mal. Und so läuft auch der Laden. Du bist praktisch ständig gezwungen, die Daniel-Propaganda zu schreiben und die Scheinbegriffe der Verwendung zu entwarnen. Das machst du eigentlich recht gut. Aber jetzt musst du jetzt ganz natürlich auch fünf Dinge aufzählen, die Leute das interessieren.
Wie du sagst, will ich einerseits total zustimmen. Ja, das ist die Aufgabe. Aber gegen das, die Tendenz, wie du sagst, will ich sagen, das ist echt eine Aufgabe. Was? Nämlich das Zurückführen von Sachzwang und Systemnotwendigkeiten auf Interessen von irgendwelchen Leuten. Denn eins muss man schon gelten lassen. Das ist nicht einfach sowas wie die Regierung, sagen wir mal, oder die Regierung oder die Zeitungen, die Ideologen dieses Systems vernebeln die Hirne, indem sie falsche Wörter wählen. Das ist nicht einfach quasi also wie sich der Orwell das gedacht hat mit Ideologie. Ideologie ist, wenn man für Krieg Friedenschaft. Und manchmal passiert es wirklich, dass die Ideologie so plump und brutal wird, dass sie einfach was anderes dazu sagen. Das habe ich heute ein bisschen gezeigt, wenn die Gerechtigkeit neu definieren oder wenn sie Hilfe neu definieren und so weiter. Da manchmal gibt es Fälle, wo wirklich die Ideologie so plump und brutal wird, dass sie einfach sagt, ich sage ein gutes Wort zu einer schlechten Sache. Ja, gibt's. Da ist es aber auch am leichtesten, dadurch schauen es viele. Was anders ist jetzt die Sache mit den Systemzwängen, mit den Sachzwängen. Es ist nämlich so, dieser Kapitalismus ist eine Gesellschaft. Da ist das Interesse der Kapitalisten. Wirklich, es ist nur ein Interesse. Nur denen ihr Gewinn streben. Das ist wirklich zum Sachgesetz des Lebens der Nation geworden. Wenn ich immer wieder heute 13 Mal gesagt habe, alles in dem Land hängt davon ab, dass das gelingt, dann stimmt es wirklich. Dann ist tatsächlich von dem Gewinn und sein Streben und sein Erfolg hängt dann ab, ob im Staatshaushalt Geld ist.
Bedingt, ja.
Ich will nur sagen, deswegen ist es mit dem, man muss den Ideologien nachsteigen, wie du vorhin gesagt hast. Naja, das heißt schon auch, man muss erläutern, wie der Laden läuft, bei dem so viele das parteiliche Interesse, das ihnen gegenübersteht, überhaupt nicht mehr sehen können, weil sie einfach ihre eigene Erwerbsquelle in lauter Abhängigkeiten kennen, denen man gerecht werden muss, weil sonst die eigene Erwerbsquelle nicht klappt. In der Hinsicht ist doch die Welt jetzt nicht bloß voller Lüge, sondern echt voller Irrtum. Also das war jetzt bloß der, das war jetzt die, die Ergänzung zu dem Ding. Ja, es ist das Ziel meiner Erklärungen, der kommunistischen Agitation, das, was Sachzwang ist, das, was Systemnotwendigkeit ist, zu erklären als, es ist im Ergebnis bloß ein feindliches Interesse. Und wenn man es als das weiß, dann kann sich jeder fragen, will ich mir es bieten lassen oder nicht, ist ja auch bloß ein Interesse wie meins. Denn jetzt stehen die... Jetzt stehen die Leute vor dem Standpunkt, mein Interesse ist bloß mein Interesse, und dem steht gegenüber der Apparat, der gefüttert sein muss, damit mein Interesse auch irgendwo ein Plätzler kriegt.
Solange die Leute den Hunden verinnerlichen, haben die anderen natürlich gleich ein Spiel. Und darum geht es mir in meiner Argumentation. Würden die Leute das nicht verinnerlichen, würde der Rat auch gar nicht so laufen, wie die anderen sich das vorstellen. Also die Barone und Juncker.
Die gibt es ja gar nicht.
Ja,
ja, das ist, du musst dich hüten, dass du nicht zu abstrakt wirst. Dass die Welt von Menschen gemacht und veränderbar ist, das kannst du, wenn du willst, in der bürgerlichen Welt viel finden. Also zum Beispiel die Sozialwissenschaft, die kann den Satz einfach hersagen. Die Soziologie. Die Welt ist von Menschen gemacht, also veränderbar. Wir müssen eigentlich was anders zeigen. Wir müssen sagen, es ist ziemlich nötig, sie zu verändern. Nicht, es wäre möglich, wenn man einen Grund dafür hätte. Der Standpunkt, die Welt ist veränderbar, der ist so eine Normalität. Das sind einfach die, die sagen, es ist nicht Natur, sondern es ist Gesellschaft. Und bei Gesellschaft sagen sie, aber die ist doch eigentlich prima Eingriff. Also wie gesagt, das ist zu abstrakt, die Welt ist veränderbar. Da kannst du... Einerseits kannst du da leicht offene Türen einrennen, andererseits ist es auch so ein Gemeinspruch. Das ist Attack zum Beispiel. Attack trifft sich und hat ein Motto, eine andere Welt ist möglich. Es ist eigentlich die Botschaft veränderbar. Tja, es hängt ein bisschen davon ab, was man meint, warum man was in welche Richtung verändern muss. Wer ist denn eigentlich schon der Meinung, es soll alles gleich bleiben? Noch nicht mal die CSU will alles gleich lassen. Also das ist jetzt ein wenig Polemik zu dem Thema. Veränderbar ist nicht ein Witz. Der größte Depp sagt, er will was verändern. Jeder Politiker, jeder Jungpolitiker, der in die Politik strebt und sich wählen lassen will, sagt, er geht dahin, um was zu gestalten und was zu verändern. Also die Abstraktion veränderbar ist so dünn, die ist einfach, da ist man mit zu vielen Leuten gut Freund. Man muss sagen, ein System abschaffen ist was anderes als darauf sagen, die Welt ist veränderbar und muss nicht immer so bleiben, wie sie ist. Wollen wir Schluss machen an der Stelle? Ich will in 4 Wochen das Thema Gesundheitsreform und Gesundheitspolitik thematisieren und das nicht nach der Seite hin, die jetzt heute schon dran war. Auch da sind die Kosten zu hoch. Sondern ich will ein wenig über das eigentümliche, erstmal das eigentümliche Gut Gesundheit, dieses ewige Schutzobjekt, dann über die Eigentümlichkeit, dass die Fürsorge für die Gesundheit, die immer zu ruiniert wird, eine Staatsaufgabe ist und dann als Privatgeschäft abgewickelt wird. Ein wenig über die Eigentümlichkeiten des Gesundheitswesens und seine Absurditäten reden. Gut, Schluss.